Vielen Dank, Klaus, für die sensible Einleitung. Das ist in der Tat ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass das Thema nicht nur spannend bleibt heute Abend, sondern dass ich auch die Spannung so ein bisschen aufrechterhalten kann, weil es sehr viel gibt, was uns selber betrifft, zu dem Thema. In der für 2008 ersten Ausgabe des Wochenmagazins Stern war das Leitthema Mama, ich bin schwul. Ich habe vergessen, den Stern mitzubringen. Ihr kennt vielleicht das Titelbild, das war das erste Heft dieses Jahr. Das ist ein Thema, das sich im Journalismus seit langer Zeit, seit vielen Jahren erstklassig verkauft. Allerdings auch ein Thema, das öffentlich nicht mehr wirklich kontrovers diskutiert wird. Es ist ein Thema geworden, das als Lebensform beschrieben wird, von der Gesellschaft längst akzeptiert. Von der Gesellschaft akzeptiert? Wirklich? Die gängigen Massenmedien verkaufen uns Homosexualität als Selbstverständlichkeit. Es ist kein Thema mehr wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten, das mit allgemeiner Scham und Irritation einhergeht, und schon längst ist es kein Tabuthema mehr. Das haben wir als aufgeklärte Gesellschaft erfolgreich hinter uns gebracht. Haben wir wirklich? Mich fasziniert, mit welcher Hartnäckigkeit sich das Thema Homosexualität in den Medien hält und in großen Teilen den öffentlichen Diskurs mitbestimmt. So ganz erledigt scheint diese Sache doch noch nicht zu sein. Zumindest berührt es im Allgemeinen die Gemüter derart, dass die Boulevardpresse über Wochen hinweg bis zum Erbrechen Worte und Bilder produziert über eine Fernsehmoderatorin und ihr Coming-out als Lesbe. Und die Blätter verkaufen sich immer noch oder vielleicht sogar gerade deswegen. Viel verblüffender ist für mich noch, dass sich sogar renommierte Blätter, die gemeinhin für hohen intellektuellen Anspruch stehen, sich hinreißen lassen, über Anne Will und ihre Partnerin zu schreiben und das in den meisten Fällen mit faszinierend oberflächlichen Betrachtungen. Und ich frage mich immer, wer will das alles wissen? Es scheint die Leute doch ziemlich zu beschäftigen, uns alle. Und das bleibt spannend für uns. Wir sind weit davon entfernt, als aufgeklärte westliche Gesellschaft für uns beanspruchen zu können, Homosexualität als voll anerkannte Lebensform in unseren allgemeinen Ethikkodex oder den kläglichen Rest davon aufgenommen zu haben. Da waren die Menschen vor 3000 Jahren in einigen Teilen dieser Welt schon sehr viel weiter. Das Thema erregt immer noch die Gemüter. Weiter meine ich mit Anführungsstrichen. Was mir aber schon auffällt, ist das starke Nachlassen von schnellen Urteilen. Und das löst zweierlei bei mir aus. Zum einen Freude und zum anderen auch Sorge. Freude, weil schnelle Urteile noch nie zu guten Ergebnissen geführt haben. Und Sorge, weil dies ein Beispiel dafür ist, wie rasant unsere Gesellschaft an ethischem Profil verliert. Einen Standpunkt klar zu beziehen, ist heute zwar unglaublich hip und schick, vor allem, wenn man ihn eloquent begründen kann, aber der Standpunkt muss sich unbedingt in einem engen grauen Bereich einer langweiligen Mitte bewegen, so habe ich mehr und mehr den Eindruck. Andernfalls landet man sofort in der Ecke der Fanatiker und der Extremisten, ein Vorwurf, der uns ja auch immer wieder gemacht wird als Christen. Und gerade diese große Liebe zur Mitte, zum allgemeinen Konsens, empfinde ich in Deutschland zunehmend als scheußliches Geschwür, das sich so in alle Bereiche ethischen und politischen Denkens hineinwächst. Wolfram Weiner, Chefredakteur der Cicero, übrigens an dieser Stelle meine Schleichwerbung, Cicero ist für mich so die letzte Hoffnung am deutschen Journalismushimmel, tolles Heft, oder eine der letzten, sagen wir mal so. Jedenfalls der Chefredakteur Wolfram Weimar beschreibt das Phänomen in der Januarausgabe so: Die Mitte suggeriert Stetigkeit, dabei gibt es sie nur als Variable. Sie ist keine Überzeugung, sondern Funktion, keine Position, sondern Treibholz, kein Fels, nicht mal eine Strömung, logisch gesehen der reine Opportunismus. Henry Miller behauptet sogar, dass die Wahrheit zumeist am Rand liegt und nicht, wie alle mittelmäßigen glauben, in der Mitte. Einsteins Erkenntnisse liegen allesamt an oder jenseits der Grenzen. Wäre Kolumbus der Meinungsmitte gefolgt, hätte er Amerika nie entdeckt. Kopernikus und Galileo holten sogar die ganze für uns sichtbare Welt aus der Mitte heraus. Der Abend ist heute Teil der Ethikreihe und wir werden einen Blick auf das werfen, was die Bibel zur Homosexualität sagt. Aber das wird nicht der Schwerpunkt sein, das sagt schon so der Titel der Veranstaltung. Ich möchte vor allem vom Herz Gottes sprechen und ich möchte ein bisschen von meinem Herz sprechen. Ich möchte persönlich werden. Und dabei möchte ich schon sehr wohl die Frage nach Gut und Böse, nach Richtig und Falsch stellen, aber die ist relativ schnell erledigt, da sind wir in einer Viertelstunde mit durch. Viel entscheidender ist die Frage, wie begegnen wir homosexuell empfindenden Menschen? Wie integrieren wir sie? Und mit der letzten Frage nehme ich natürlich schon einiges vorweg. Denn wir bräuchten sie nicht zu stellen, wenn wir generell homosexuell empfindende Menschen ablehnen würden. Das tun wir nicht. Warum mein gedehntes Vorwort zu Fragen des Journalismus, öffentliche Meinung und die Liebe zur Mitte? Zweierlei. Erstens, wir stellen fest, dass es ein großes Bedürfnis gibt im Volk. Es ist immer noch da, auch wenn das oft anders dargestellt wird. Und zweitens, ich beanspruche heute Abend mal das Recht für mich, mich ganz bewusst außerhalb der Mitte zu platzieren. Und das mit euch zusammen. Ich werde sehr bewusst gleich den Rand aufsuchen. Da gehören wir zu ganz großen Teilen hin, als Christen, die die Bibel als Maßstab nehmen. Unsere Standortbestimmung nehmen wir als gläubige Christen anhand der Bibel vor. Bevor wir das gleich tun, ein paar grundlegende Wahrheiten, die ich im Weiteren so als selbstverständlich voraussetze, zumindest bei denen hier unter uns, die selber glauben. Ich weiß nicht, ob Gäste dabei sind. Herzlich willkommen. Sie wissen ja, dass Sie sich in der Freikirche bewegen und dann ist das unsere Grundlage hier. Erstens, wir sind Menschen, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und in Sünde gefallen. Eine Unterscheidung zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen spielt dabei keine Rolle. Vor Gott sind wir gleich. Zweitens, wir sind sexuelle Wesen. Sowohl die Bibel als auch unsere Erfahrungen bestätigen, dass unsere Sexualität zutiefst Teil unserer Persönlichkeit ist, unseres Menschseins. Gott schuf uns nach seinem Bilde. Und deshalb berührt auch das Thema Sexualität den Kern unserer Persönlichkeit. Und dritte Vereinbarung für heute Abend, wir sind alle Sünder, auch was unsere Sexualität betrifft. Ich vermute, dass wir alle von Gottes Konzept für die Sexualität abweichen in irgendeiner Form oder abgewichen sind. Und ich bin mir sicher, dass hier keiner ohne Sünde ist. Wir sind alle von Gottes Gnade abhängig. Und dabei, wenn wir das Thema weiter beackern, fordert das nicht nur sehr viel Einfühlungsvermögen, sondern auch Einfühlungsbereitschaft. Und ich wünsche mir, dass ihr euch darauf einlasst, hier auf der kleinen Reise heute Abend. Was also sagt die Bibel? Wir könnten jetzt weit in die Tiefe gehen und die Heilige Schrift gründlich umgraben, aber ich will mich auf vier prominente Abschnitte in der Bibel mal beschränken und diese Stellen werde ich nur ganz kurz berühren. Das sind aber die berühmtesten Stellen, die meisten kennt ihr wahrscheinlich sogar. Viel wesentlicher, wie ich schon sagte, ist die Thematik danach, nämlich wie verstehen wir die Menschen, wie gehen wir mit den Menschen um. Vier bekannte Textstellen, die für gewöhnlich zu dem Thema auch herangezogen werden, wenn es um diesen Diskurs geht und zumindest auf den ersten Blick das Thema Homosexualität negativ behandeln. Erstens, Sodom, den meisten bekannt, sogar denen, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Ein Begriff, der auch woanders auftaucht in unserem Sprachgebrauch. Du bist ganz toll. Vielen Dank. Ja. 1. Mose 19, 4-9. Danach wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, Junge und Alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Kurze Vorgeschichte, da kommen zwei Engel in das Haus von Lot, bringen über eine Nachricht und sprechen das Gericht über die Stadt Sodom aus und dass die bald vernichtet wird. Lot war angeblich der Einzige dann in der Stadt, der noch Gott geglaubt hat. Und jetzt kommen die Männer aus der Stadt. Sie brüllten, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie raus, wir wollen sie vergewaltigen. Lot zwängte sich durch die Tür nach draußen und schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen, rief er. Ich habe zwei unverheiratete Töchter, die gebe ich euch heraus. Mit ihnen könnt ihr machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Hau ab, schrien sie, du bist nur ein Ausländer und willst uns Vorschriften machen? Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben als mit den beiden anderen. Das ist ein sehr verstörender Text, finde ich. Ich habe es auch gerade gemerkt, an der Stelle, wo ich auch immer selber zusammen zucke. Gerade wenn es um den Vorschlag geht, Lots seine beiden Töchter rauszugeben. Furchtbare Zeiten waren das. Lausige Zeiten. Ich wünsche mir, dass wir sowas nie erleben hier heute. Sodom wird im Vorfeld als zutiefst sündige Stadt beschrieben. Gott will sie deshalb auslöschen. Herkömmlichen christlichen Auffassungen nach hat die Stadt Sodom zur Hauptsache wegen ihrer homosexuellen Praktiken den Zorn Gottes auf sich gezogen. Aber der Textzusammenhang belegt diese Analyse nicht so ganz zweifelsfrei. Auch das versuchte Vergehen der Männer an den Engeln in Lots Haus ist kein eindeutiger Hinweis auf homosexuellen Geschlechtsverkehr. Sodom wird in späteren Schriften dann immer wieder als Negativbeispiel herangezogen für sündhaftes Verhalten, aber nie mit eindeutigen Hinweisen auf das homosexuelle Verhalten, das Sodom unterstellt wird. In Jesaja 1 ist Bezug auf die Städte Sodom und Gomorra genommen. Da ist die Rede von Ehebruch, Betrug, allgemeiner Bosheit und sozialer Ungerechtigkeit, auch Heuchelei. Jeremia vergleicht in Kapitel 23 Jerusalem mit Sodom und spricht von Betrug. Hesekiel in Kapitel 16 von Hochmut, von Habgier und Gleichgültigkeit gegenüber Armen. Müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Sachen, die vor Gott schwerste Verbrechen sind und ihn dazu veranlasst haben, Sodom ins Verderben zu reiten. Frühe jüdische Schriften deuten auf homosexuelle Praktiken hin, bieten aber so ganz keinen zweifelsfrei glaubhaften Nachweis dafür. Andererseits sind Teile des Textes in ihrem sprachlichen Urtext dann doch wieder etwas eindeutiger. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht oder möchte es hier nicht ausbreiten. Die hebräische Sprache nimmt da schon Begriffe, die sehr eindeutig darauf hinweisen, dass es um Geschlechtsverkehr unter Männern geht. Aber es kann durchaus problematisch sein, Sodom eindeutig als Hilfe heranzuziehen, um Gottes Stellung zu homosexuellem Verhalten zu finden. Ich erwähne diesen Text aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, weil er uns nicht gestattet, zu einfachen Schlüssen zu kommen, was wir ja manchmal so gerne täten. Zweite prominente Geschichte oder Passage in der Bibel ist der Bereich auch in der frühen Geschichte des Volkes. Vielleicht die bekannteste Stelle sogar auf Homosexualität bezogen, der Bezug auf das sogenannte Heiligkeitsgesetz. Hier wird nochmal so in allen Details das Gottesvolk aufgefordert, Gottes Gesetze zu halten. Sie sollten weder die Praktiken Ägyptens, wo sie früher gelebt haben, noch die Praktiken Kanaans, wo sie demnächst leben würden, nachahmen. Und dazu gehörten auch sexuelle Beziehungen zu nahen Verwandten, eine Reihe sexueller Abweichungen, Kindesopfer, Götzendienst und verschiedene Formen sozialer Ungerechtigkeit. Speziell unser Thema betreffend 3. Mose 18, Vers 22. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Und Hoffnung für alle, steht immer klein in Klammern dahinter. 3. Mose 20, Vers 13. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine widerliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden. Ihre Schuld fällt auf sie zurück. Man kann jetzt natürlich in verschiedene Übersetzungen auch nochmal in die Tiefe gehen. Ich habe jetzt hier und da mal unterschiedliche gewählt. Nicht, um opportunistisch immer das Beste rauszuziehen, sondern auch ein bisschen Vielfalt da reinzunehmen. Hier ist es, glaube ich, schon statthaft, die Hoffnung für alle auch zu nehmen an dieser Stelle. Befürworter homosexueller Praktiken führen in dem Zusammenhang mit diesen Textstellen an, dass es sich um rein rituelle, religiöse Praktiken gehandelt habe und nicht um natürliche Beziehungen zwischen Menschen. Man könnte also die Frage stellen, sind das rein religiöse Tabus, die hier angesprochen werden? Und da gab es immer wieder Könige in Israel, die haben die Tempelprostitution eingeführt. Dann gab es wieder die Gottesfürchtigen, die haben die Kultprostitution wieder abgeschafft, vertrieben. Und in diesem geschichtlichen Zusammenhang behauptet die homosexuelle Lobby, dass die Texte aus 3. Mose religiöse Handlungen verbieten im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr zwischen Männern und Männern und Frauen und Frauen. Und deshalb eben für Partnerschaften heute in unserer Zeit keine Bedeutung haben. Aber wie kommen diese Argumentationen an der sehr klaren Aussage vorbei, es sei Gott ein Gräuel, wenn ein Mann mit einem Mann zusammenliegt, wie es Luther übersetzt, oder eine Frau mit einer Frau? Der Zusammenhang mit Ritus und Kult ist, was dieses Urteil betrifft, nicht so ganz eindeutig nachweisbar. Deshalb nach unserer Erkenntnis klare Aussage. Da geht es um die Homosexualität und nicht um den religiösen Zusammenhang. Paulus erwähnt das Thema auch mehrfach, einmal in Römer 1, Vers 26 und 27. Weil die Menschen Gottes Wahrheit mit Füßen traten, ließ Gott sie in abscheuliche Laster fallen. Ihre Frauen praktizierten gleichgeschlechtliche Liebe ebenso schamlos wie die Männer. Damit haben sie die natürliche Ordnung mit einer unnatürlichen vertauscht. Und dann weiter, wie es nicht anders sein konnte, haben sie die gerechte Strafe für ihren Götzendienst am eigenen Leib erfahren. Die meisten Theologen sind sich darüber einig, dass Paulus hier besonders den Götzendienst und das ganze kulturelle Umfeld beschreibt. Diese schwelgende, im Götzendienst schwelgende griechisch-römische Welt. Und auf den ersten Blick wird an dieser Stelle, wie es scheint, alles homosexuelle Verhalten verurteilt. Dem werden zwei Argumente entgegengesetzt aus der homosexuellen Lobby. Erstens, Paulus wusste überhaupt nichts von dem Unterschied zwischen homosexuell veranlagten Menschen und pervertierten Menschen, die sich trotz ihrer heterosexuellen Veranlagung homosexuellen Praktiken hingaben. Er verurteilte nur Letztere, so ist die Argumentation. Das müsse so sein, weil er von Männern spricht, die den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen haben. Dem ist aber der Gedanke entgegenzusetzen, dass ein wirklich homosexuell empfindender Mann vermutlich vorher keine Beziehung zu einer Frau gehabt hat. Jedenfalls im Allgemeinen. Davon gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen und auch andere Biografien. Zweiter Einwand von der Lobby. Paulus beschreibt hier offensichtlich das rücksichtslose, schamlose Verhalten solcher Menschen, die Gott aufgrund seines gerechten Urteils dahingegeben hat. Und das habe ja für feste, liebevolle Beziehungen mit homosexuellen Partnern keine Bedeutung. Jetzt ist es an uns zu entscheiden, was Paulus meint und was Gott will. Keine leichte Aufgabe, aber ich stelle die Frage, können wir uns frei und unabhängig auf solche Deutungen zurückziehen? Also ich gehe jetzt mal ganz bewusst diese ganze Sache kritisch an, weil wir wollen uns dem Disput ja auch stellen. Und ich überlasse auch sehr bewusst das Urteil euch selbst, euch und eurem Gewissen. Mein Empfinden lässt es aber keine Ruhe. Ich kann über diese Textstellen nicht ohne weiteres hinweggehen. Vor allem lässt es mir keine Ruhe vor dem Hintergrund, dass ich meine Identität in Gott habe, nach seinem Ebenbild geschaffen bin, dass er mir eine Ordnung geschenkt hat, dass er dem Mann eine Frau zur Seite gestellt hat, dass er die Ehe geschaffen und gestiftet hat und dass die Ehe nicht nur zum Vergnügen da ist und zur Hilfe, zum gegenseitigen Aufbauen, sondern auch zur Fortpflanzung. Und dann ist die Frage, lässt sich diese von Gott geschaffene Identität auf eine rein liebevolle Beziehung zwischen zwei Menschen reduzieren, zwischen Mann und Mann, Frau und Frau, Frau und Mann, Frau und wie auch immer? Und da warne ich davor, die Entscheidung nicht leichtfertig zu treffen. Nochmal Paulus, vierte Stelle und so der letzte Textzusammenhang mit zwei Stellen. Einmal 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber werden das Reich Gottes ererben. Eine Aufzählung von wildem Gesindel hier. Und dann gibt es noch die Stelle in 1. Timotheus 1, Vers 9 und 10. Aber für wen gilt denn das Gesetz? Doch nicht für Menschen, die nach Gottes Willen leben, sondern für solche, die gegen das Recht verstoßen und sich gegen Gott und seine Gebote auflehnen. Es gilt für Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und Schuld auf sich lasen. Für Niederträchtige und Gewissenlose, da ist wieder das Gesindel. Für Leute, die Vater und Mutter töten, unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen, homosexuell verkehren, für Menschenschänder, für solche, die Lügen und Meineide schwören oder in irgendeiner anderen Weise gegen die gesunde Lehre unseres Glaubens verstoßen. Ich habe mich vor einem Vierteljahrhundert mal mit einem alten Mentor in die altgriechische Sprache reingearbeitet. Leider nicht mit sehr großem Erfolg, ich habe es nicht weit gebracht, aber ich möchte mal ganz kurz zwei Begriffe erklären. Auch Bezug nehmend auf Sachkundige, die sich da besser auskennen. Wir haben es in diesem Text, ich gehe nochmal zurück, mit der Aufzählung von hässlichen Sünden zu tun. Paulus legt Wert darauf, dass sich diese Sünden sowohl mit dem Reich Gottes als auch mit dem Gesetz Gottes und dem Evangelium unvereinbar sind. Die eine Gruppe von Gesetzesübertretern, jetzt speziell an dieser Stelle, wo von homosexuellen Handlung die Rede ist, in einer anderen Übersetzung auch noch mal ein bisschen missverständlicher, wird Maloikoi genannt, die andere der beiden Aufzählungen Asinoikoitai. Was bedeuten die Begriffe? Die beiden griechischen Begriffe haben genau umrissene Bedeutung. Der erste bedeutet die Berührung gegenüber weich, und bezeichnet bei den Griechen im übertragenen Sinn Männer, die beim homosexuellen Geschlechtsverkehr die passive Rolle übernehmen. Der zweite bedeutet wortwörtlich Mann in einem Bett. Und die Griechen sprachen dabei damals von einem Mann, der die aktive Rolle übernimmt. Die homosexuelle Lobby erklärt jetzt die Begriffe im Zusammenhang mit der kommerziellen Prostitution von minderjährigen Jungen. Ein Zusammenhang, der auf liebevolle Beziehungen und freiwillig eingegangene Partnerschaften zwischen Homosexuellen nicht angewandt werden könne. Das ist so die Auslegung dieses Textes. Und so plausibel das vielleicht auf den ersten Blick auch klingt, es dehnt bei ehrlicher Betrachtung den biblischen Stoff auf eine Weise, wie wir sie in anderen Bereichen als Christen auch überhaupt nicht anwenden können und nicht tun. Sonst würde das ganze Gebäude zusammenklappen. Jedenfalls nicht, wenn wir kompromisslos danach suchen, was Gottes Ordnung für uns ist und wie wir Gott mit unserem Leben ehren können. Und das als Menschen, die ihre Identität in der Schöpfung nach seinem Ebenbild suchen und finden. Das ist für uns eine ganz wesentliche Grundlage unseres Glaubens. Kritiker werfen uns vor, unsere christlichen Einstellungen in Bezug auf Homosexualität beginne unausweichlich mit der Geschichte von der Zerstörung Sodoms und Gomorras. Dieser Ausgangspunkt ist aber keineswegs unausweichlich, denn das biblische Verbot homosexueller Handlungen wird erst dann sinnvoll, wenn wir die positiven Lehren, so aus 1. und 2. Mose, also aus der Genesis, wirklich ins richtige Licht drücken und begriffen haben. Dort ist die Rede von der menschlichen Sexualität und der heterosexuellen Einehe. Und das ist für mich eigentlich so im ganzen Verständnis der Bibel der wesentliche Ansatz. Nicht so sehr das Zerpflücken von kleinen Stellen, sondern die Frage danach, wie hat Gott uns erschaffen? Nicht so sehr die Frage, was verbietet Gott, sondern die Frage, wie hat er uns gewollt? Die positive Fragestellung nach meiner göttlichen Identität. Die positive Frage, warum Ehe und nicht irgendetwas anderes? Warum die Frau zum Mann oder umgekehrt der Mann zur Frau und nicht irgendetwas anderes? Kritiker werfen uns Christen häufig vor, wir würden aus einer Serie von Verboten leben. Schade, dass diese Menschen offenbar noch keinen leidenschaftlichen Christen kennengelernt haben, der so begeistert ist von Gottes Ordnung, dass er überhaupt gar nicht daran denkt, dass Gott uns was Böses wollte oder irgendetwas von uns abverlangt, was schlecht wäre. Er will unser Bestes. Die gesamte Bibel ist proppenvoll davon. Gott möchte unser Bestes. Haben wir das? Aufschlagen und nachlesen. So, das war jetzt mal ein kurzer Blick in die Bibel. Die Viertelstunde habe ich eingehalten. Zugegebenermaßen extrem kurzer Abriss. Wird vielleicht auch nicht alle von euch zufriedenstellen, aber den Anspruch habe ich auch gar nicht. Wer das Thema aus biblisch-ethischer Sicht noch mal ein bisschen tiefer beleuchten möchte, für den gibt es jede Menge Literatur. Es gibt viele sehr gute theologische Ausarbeitungen auf dem christlichen Buchmarkt. Allerdings rate ich zur Vorsicht. Ich habe einige dieser Werke in der Hand gehabt und das mag ethisch alles ganz korrekt sein, aber wenn es dann um die seelsorgerlichen Fragen geht, bleiben viele dieser Werke auf der Strecke. Deswegen möchte ich auch kein Buch an dieser Stelle empfehlen, weil ich an allen ein bisschen was auszusetzen hatte. Sehr gut ist das Positionspapier des Mülheimer Verbandes. Das habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen gelesen und musste feststellen, dass ich mir eine Menge Arbeit hätte sparen können, hätte ich das gleich gelesen. Aber das hat dann auch den guten Effekt, dass wir zumindest parallel, unabhängig voneinander zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Da ist im Kern auch nochmal sehr viel, zwar kurz, aber sehr viel so auf den Punkt gebracht, was ich jetzt auch so mit meinen Worten dann wiedergebe. Ich habe mich mehr so an einer ganzen Sammlung an Veröffentlichten orientiert und aus eigenen Erfahrungen, von denen ich später noch dann sprechen werde. Und dem Verständnis der Bibel natürlich. Dann gibt es hervorragende Veröffentlichungen, auch alle recht überschaubar, von der Organisation Wüstenstrom. Die haben sehr gutes Material und das kann ich nur wärmstens empfehlen. Wüstenstrom ist sehr umstritten, komme ich auch später nochmal zu. Aber das sind Menschen, die selber betroffen sind, die selber aus der Homosexualität kommen, das erlebt haben, den Wunsch entwickelt haben in ihrem Leben, Gottes Identität für sich zu entdecken, zu suchen, seine Ordnung für sich in Anspruch zu nehmen und eine Wandlung in ihrem Leben hinter sich haben. Schmerzhafte Erfahrung, aber die wissen, wovon sie reden. Und sie können das mit viel Liebe vermitteln. Das ist eine tolle Sache. Ich mute euch also jetzt nach all dem Gesagten einfach mal an dieser Stelle zu schlucken, dass wir auch als Leitung dieser Gemeinde die gelebte Praxis homosexueller Bedürfnisse aus biblischer Sicht ablehnen. Damit fällen wir kein Urteil über Homosexuelle, sondern nur über die Praxis. Und wir machen ein Statement über das Verständnis der Bibel, wie wir sie verstehen. Übrigens ganz im Gegensatz zur politisch aktiven Lobby der Homosexuellen, die uns sehr wohl sehr stark verurteilen. Dazu später auch noch mehr. Heute Abend geht es uns im Kern um eine ganz andere Frage. Ich hatte es gesagt, und die betrifft uns alle so sehr als Gemeinde, dass nur diese Frage uns als Gemeinde an einem solchen Abend wirklich beschäftigen kann. Die Frage, wie verstehen wir homosexuell empfindende Menschen und vor allem, wie integrieren wir sie? Das ist unsere Kernaufgabe als Gemeinschaft von Menschen, die andere gewinnen wollen. Ein Leben mit Jesus zu führen und das egal, wo sie herkommen. Wo sind denn die homosexuell empfindenden Menschen? Sie sind hier. Es gibt unterschiedliche Erhebungen und Quellen. Ich nehme mal die bekannten Ergebnisse von Alfred Kinsey. Sie sind zwar schon ein bisschen älter, aber ich denke, sie gelten schon heute noch. Rund 4% aller Menschen unserer Gesellschaft, ich nehme an, dass sie die westliche Welt erhoben hat, gelten als homosexuell. 37% haben irgendeine Form homosexueller Erfahrung gemacht, in einem Alter zwischen Pubertät und Greisenalter, irgendwann mal. Jetzt sage mir noch einer, Homosexualität sei kein weit verbreitetes Phänomen. 37%, das ist ein Drittel der Leute, die hier sitzen. 4%, wie viel sind wir hier im Raum? Weiß nicht, 100, 150? Einfache Prozentrechnung, ein halbes Dutzend sind hier homosexuell in dem Raum. Das heißt, dass hier unter uns mindestens 6 Leute, vielleicht mehr oder weniger, so wurscht, homosexuell empfinden oder sogar leben. Wir sind als Paulusgemeinde, das beobachten wir immer wieder, ein sehr natürliches Abbild der Gesellschaft. Wir finden uns zwar angesiedelt, so in der bürgerlichen Mittelschicht, aber sonst so demografisch sind wir ein sehr stark Abbild der Gesellschaft. Von jung bis alt, Altersverteilung, da entsprechen wir ganz gut der Statistik der Menschen, wie sie so in unserem Land herumlaufen. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass die Zahlen auch auf uns anwendbar sind. Also sitzen hier 6 Leute. Einfache Prozentrechnung. In unseren Gottesdiensten, vielleicht sind es viel mehr, wäre schön. In unseren Gottesdiensten haben wir rund 700 Besucher. Mal mehr, mal weniger. Also sitzen in unseren sonntäglichen Gottesdiensten etwa 30 Homosexuelle oder homosexuell empfindende Menschen. Das ist eine Zahl, die können wir nicht einfach so ignorieren. Und das ist gut so, dass die da sitzen. Jetzt zitiere ich mal ganz bewusst den Berliner Bürgermeister. Gestattet mir das, auch wenn ich das inhaltlich ganz anders meine. Das ist gut so, weil wir Gemeinde für jeden sind. Und wenn wir es nicht sind, dann wollen wir Gemeinde für jeden werden, auch in diesem Bereich. Säßen hier keine homosexuell empfindenden Menschen, dann wäre etwas ganz schlimm faul bei uns in der Paulusgemeinde. Gott sei Dank ist es aber nicht so, denn ich weiß, dass sie da sind. Von vielen weiß ich es. Und von einigen vermute ich es. Ich habe genug Kontakt mit Homosexuellen gehabt in meinem Leben, dass ich da feine Antennen für habe und ich lag damit meistens richtig. Keine Angst, dies betrifft. Ich rede mit niemandem darüber. Die Initiative, sich zu offenbaren, kommt für mich grundsätzlich vom Betroffenen selber. Aber sie sind da, das weiß ich. Und ich bin begeistert, dass hier Schwule und Lesben sitzen. Denn sie sind Teil von Gottes Schöpfung. Sie sind Geliebte des himmlischen Vaters. Sie sind Menschen mit Würde. Sie suchen genauso nach ihrer göttlichen Identität wie die vielen anderen. Und für sie hat Jesus sein Leben genauso hingegeben wie für unsere heterosexuelle Mehrheit. Und ich bin entschlossen, homosexuell empfindende Menschen in unserer Gemeinde zu schützen, was an mir liegt, ihnen den Raum zu geben, Gott suchen zu können und ihn zu finden. Und ich träume davon, dass eines Tages keine Berührungsängste mehr unter uns da sind, mit diesem Thema offen umzugehen. Ich träume davon, dass es sich in unsere Köpfe einbrennt, dass das sexuell aktiv praktizierte Empfinden eines Schwulen nicht schlimmer ist als die Steuertrickserei des Heterosexuellen. Davon träume ich, dass wir das mal irgendwie auf die Reihe kriegen. Dass wir begreifen, dass Streit, Missgunst, Neid und Stolz genauso große Sünden sind wie der Geschlechtsverkehr zwischen einem Mann und einer Frau und einer Frau. Wer von uns wirft den ersten Stein? Wer von uns hat schon den Balken aus seinem eigenen Auge geholt? Als wir vor ein paar Jahren darüber nachgedacht haben, wie wir der sehr schnell wachsenden Nachfrage nach seelsorgerlicher Betreuung gerecht werden können, habe ich mich mal so auf den Weg gemacht, hatte da auch Kapazitäten frei und habe dann so nach einer Organisation gesucht, die geeignet scheint, uns mit einem soliden Unterbau zu dienen, den wir selber nicht imstande waren, mit unseren Mitteln und ehrenamtlichen Kräften zu schaffen. Ich möchte euch nicht mit der ganzen Geschichte langweilen, deshalb nur das Ergebnis. Wüstenstrom war die Organisation, bei der ich dann so hängen geblieben bin und die mich zutiefst überzeugt hat von ihrem Ansatz her. Die kommt zwar ursprünglich eigentlich aus der Lebenshilfe für Homosexuelle, aber hat sich ausgeweitet für Menschen, die Gott suchen und Probleme haben in irgendeiner Form. Überzeugt hat mich der Ansatz von Wüstenstrom aus zwei Gründen. Zum einen, das häufigste Problem in seelsorgerlichen Fragen ist zurückzuführen auf ein Vakuum im Verständnis der eigenen Identität vor Gott. Jedenfalls da, wo es wirklich um tiefe Fragen geht, die nicht gelöst werden können, so ohne weiteres. Und zweitens die Erkenntnis, dass der Weg in seelischen Störungen, diese Identität zu finden, kein leichter und schon gar kein kurzer ist. Seelsorge ist heute nicht mehr mit einem Gebet und einem Segen erledigt. Seelsorge stößt heute auf die tief sitzende Frage, wer bin ich? Das ist so eine Frage, die hat sich jeder homosexuell empfindende Mensch irgendwann mal gestellt in seinem Leben und gründlich durchgekaut. Also habe ich Kontakt aufgenommen mit den Menschen, die das Wüstenstromkonzept umsetzen. Da gab es eine Gruppe in Ostholz-Scharmbeck. Unglaublich mühsam war das. Die haben mir bei jedem Gespräch auf die Nase gebunden, dass unser Wunsch nach schnellen Ergebnissen nicht erfüllt werden könnte. Was für mühsam. Ach, wie gesagt, das dauert. Dann haben wir uns auf den langen Weg eingelassen. Ingo und ich haben die Faszination in einem ersten Kurs geteilt und heute bin ich begeistert zu sehen, was hier entstanden ist. Aufbruch Leben. Einige hier sitzen auch, die dabei sind und die können was davon erzählen, was da passiert. Heilung am ganzen Menschen. Nicht nur bei Homosexuellen. Bei Menschen, die Gottes Identität für sie suchen. Und so ist auch der Weg eines homosexuell empfindenden Menschen lang, hart und extrem entbehrungsreich, wenn er sich darauf einlässt, seine von Gott für ihn bestimmte Ordnung zu finden oder wiederzufinden. Häufig beobachte ich im Umgang mit der Homosexualität, der sehr stark von subjektiven Wahrnehmungen geprägt ist. Viele Menschen empfinden Ekel bei dem konkreten Gedanken an homosexuellen Geschlechtsverkehr. Das ist zunächst mal sehr verständlich, denn wir sind an Lebensformen gewöhnt, in Beziehungsfragen, in Körperlichkeit, in Sinnlichkeit, das ist vollkommen normal. Fremdes Verhalten kann dabei sehr abstoßend wirken. Aber lass uns das mal so ein bisschen runterkochen. So ganz sauber und frei von Perversitäten sind wir doch alle nicht, oder? Ich nehme mal ein Beispiel aus unserer Esskultur. Wir trinken das Drüsensekret aus dem Euter von Kühen. Mal so ganz sachlich und unvoreingenommen, findet ihr das appetitlich? Wir haben uns daran gewöhnt, weil wir es von klein auf nicht anders kennen. Wir denken gar nicht mehr groß darüber nach. Die Milch kommt frisch pasteurisiert, so ein Tetrapack aus dem Regal und ist weitgehend keimfrei gemacht. Und dann läuft sie unsere Kehlen runter. Überall gehört sie rein, ins Müsli, in Kaffee und das Drink zwischendurch, zum Kochen, was auch immer. Jetzt fragt mal einen chinesischen Bauern, der vielleicht nicht so gebildet ist, der die lokullischen Gepflogenheiten anderer Völker nicht kennt, wie er es findet, dass wir Kuhmilch trinken. Der wird uns erst überhaupt gar nicht glauben. Das macht man da gar nicht. Und wenn er uns dann glaubt, dann wird er sich schließlich angewidert abwenden. Und er geht noch mal einen Schritt weiter und dann erklärt diesen Bauern, was Käse ist. Von Bakterien zu einer schleimigen Masse verdickte Milch, die wir als besondere Schleckerei sogar noch von blauem Schimmel vergammeln lassen. Der Chinese vom Land würde das blanke Kotzen kriegen. Es gibt noch andere Beispiele. Ekel ist sehr stark geprägt von unseren Gewohnheiten und ich finde es traurig, dass wir uns davon so leicht zu Urteilen hinreißen lassen. Das, was wir gewohnt sind, das wenden wir auf andere an. Langweilig. Anstatt ehrlich, aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott zu fragen, was gut ist für uns zunächst mal und auch für andere. Wenn ihr wolltet, könntet ihr mich mit dem Beispiel jetzt dahin missverstehen, dass ich Liberalität und Kompromissbereitschaft predige und für ein offenes, positives Empfinden gegenüber Homosexualität werbe. Weit gefehlt. Wofür ich werbe, ist kompromissloses Suchen nach Gottes Ordnung für uns. Alles andere ist mir völlig wurscht erstmal. Mir ist es gleichgültig, ob ich schwul bin, ob ich Milch trinke, ob ich mit Steuern trickse, ob ich geizig bin, ob ich ein notorischer Kritiker bin, ob ich meine Frau vernachlässige. Zunächst mal geht es um die Frage, wo sind Gottes Ordnung für mich? Der Ausgangspunkt ist in der Regel der gleiche schlechte. Es ist egal, mit welcher Sünde ich vor Gott trete. Es kommt darauf an, dass ich ihn frage, was seine Ordnung für mich ist und dass ich das versöhnte Verhältnis mit ihm suche und Vergebung durch Jesus annehme und dann mein Leben erneuere. Homosexuelle sagen, ich bin so geboren. Viele sagen das. Ich sage, ich auch. Wir sind geboren, alle geboren mit unseren Abartigkeiten. Soll ich meine mal aufzählen? Besser nicht. Jetzt bitte ich einen Moment um eure ganz besondere Aufmerksamkeit. Geht jetzt mal in euch und benennt den prominenten, sündhaften Bereich in eurem Leben, mit dem ihr am meisten zu kämpfen habt. Habt ihr ihn? Und jetzt beantwortet mir bitte eine Frage. Glaubt hier irgendjemand von euch im Ernst, dass es leichter sei, diesen deinen Problembereich in den Griff zu bekommen, als es für einen homosexuell empfindenden Menschen ist, eine sexuell neu orientierte Identität vor Gott zu finden? Vergesst es. Es geht nicht darum zu sagen, halte dich fern von diesem und jenem, lass dies, lass das. Es geht darum, dass Jesus sagt, folge mir nach. Und das kostet uns allen gleichermaßen energische Entschlossenheit, jedenfalls wenn wir es ernst meinen. Wir Heterosexuellen haben absolut keinen Vorteil. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir tragen alle unser dreckiges Erbe in uns und das soll vor Gott in Ordnung gebracht werden. Ich habe fast täglich Kontakt zu Homosexuellen. Das liegt in der Natur meines Berufes als Verkehrspilot. Man schätzt, dass etwa 80% aller männlichen Flugbegleiter in der westlichen Welt schwul sind. Das ist bei meiner Airline nicht anders. Und als Tätigkeit, die eigentlich klassischerweise von Frauen ausgeführt wird, rührt dieser Beruf offenbar irgendwie an den Empfindungen homosexueller Männer. Das ist ein interessanter Job für schwule Männer. Nun arbeite ich also fast täglich mit Schwulen zusammen. Jetzt habe ich die Wahl. Sehe ich meine schwulen Stewards mit anderen Augen? Urteile ich Gottes Urteil über sie? Oder sehe ich sie als von Gott geliebte Menschen? Für mich ist die Wahl vollkommen klar, denn ich weiß, dass die heterosexuellen Kollegen und mich eingeschlossen, den schwulen Kollegen nichts, aber auch rein gar nichts voraus haben, dass sie vor Gott genauso sündig sind und auf seine Vergebung angewiesen sind, mich inklusive. Wo ist der Unterschied zwischen einem Homosexuellen und einem Steuertrickser? Es gibt keinen. Beide pflegen ihre Sünde. So einfach ist das. Und im Übrigen, beide verstecken sich in unserer Gemeinde mit ihren heimlichen Sünden. Wir kennen die Steuertrickser genauso wenig wie die homosexuell Empfindenden. Und das sei mal so dahingestellt. Und wir selber? Ich erzähle euch auch nicht alles, was in meinem Leben so nicht so ranläuft. Es tut mir weh, dass es so ist. Ich würde so gerne vor Gott ein reines Leben leben, auch für euch. Und manchmal wäre es oder ist es gut, das auch mal offen zu legen. Ich bin Sünder und ihr auch. Das behaupte nicht ich, das behauptet die Bibel. Wer von uns wirft den ersten Stein auf unsere homosexuell empfindenden Mitmenschen in unserer Gemeinde? Ein erstklassiges Beispiel an dieser Stelle ist die Begegnung von Jesus mit der Frau am Brunnen, Johannes Kapitel 4. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht die ganze Geschichte lesen. Die meisten von euch kennen die Geschichte sicher. Für mich ist das eines der besten Lehrstücke in der Präsentation der guten Botschaft, sozusagen die Königsklasse in Sachen Begegnung mit Menschen. Wenn ihr das nächste Mal lest, dann schaut mal genau auf die Reihenfolge, wie Jesus vorgeht. Er begegnet dieser Frau am Brunnen und dann als erstes fragt er sie nach ihrem Empfinden. Dann erzählt er ein bisschen, erzählt er unter anderem vom lebendigen Wasser. Und um das bittet die Frau ihn dann. Was muss ich tun, um das lebendige Wasser zu kriegen? Und jetzt erst spricht Jesus ihre Sünden an und dann in den dritten Schritt kommt die Vergebung. Erst das Leben, erst das Interesse, erst die Fragen und dann erst die Anklage und das Angebot der Vergebung. Das ist die Reihenfolge, mit der Jesus Menschen begegnet. Als Gemeinde haben wir die Wahl. Erstens, wir könnten politisch und ethisch lupenreine Lehre verkaufen. Absolut sauber. Oder das Angebot der Liebe präsentieren, Annahme und seelsorgerliche Hilfe. Ideal wäre natürlich beides zusammen. Aber Vorsicht, das geht ganz oft in die Hose. Lasst uns erstmal konzentrieren auf die Liebe und Annahme. Das mit der Ethik, das kommt dann in der Regel ganz von alleine, wenn wir Gott lieb haben. Wie sollen wir denn homosexuelle Menschen empfindende Menschen integrieren? Zuallererst müssen wir Gott das souveräne Urteil darüber überlassen, welche Sünden schlimm sind und welche schlimmer. Das ist einzig und allein die Entscheidung unseres großen Gottes. Es gibt Fehlverhalten, das empfinden wir als dramatischer, empfinden wir als schlimmer als anderes. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, der Steuertrickser, den ich jetzt schon zum dritten Mal erwähne, der ist mir sympathischer als der Kinderschänder. Den finde ich ganz furchtbar. Und Mord empfinde ich als größere Schandtat als einen stolzen Geist. Hat auch in der Regel in der Gesellschaft mehr Wirkung. Aber sieht das Gott genauso? Die besondere Härte in den Worten, mit denen in der Bibel einige Verbote beschrieben werden, lassen schon vermuten, dass es Unterschiede gibt. Aber eines haben alle Sünden gemeinsam. Sie trennen uns von Gott. Egal, ob Mord oder Stolz. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann ist das schon die halbe Miete. Es reicht natürlich jetzt nicht, nur den Kopf einzuschalten und schicke Erkenntnisse vor sich herzuschieben. Die Erkenntnisse müssen auch unser Herz erfassen. Das wünsche ich mir. Sonst macht das alles keinen wirklichen Unterschied in unserem Umgang mit homosexuell empfindenden Menschen. Machen wir eine Pause. Luft ist nicht rein. 10 Minuten, um halb geht es hier weiter. Erreicht haben. Ich bin gerade schon angesprochen worden, ob ich noch darauf komme, die Entstehung des homosexuellen Empfindens zu beschreiben. Wo kommt das her? Ist es angeboren oder nicht? Ich muss euch enttäuschen. Es gibt unglaublich viele Felder, die ich unglaublich gerne heute Abend beackert hätte, wo mein Herz auch sagt, oh, da schlage ich für, das würde ich gerne noch ein bisschen erläutern. Aber unsere Zeit ist begrenzt und ich wollte bewusst den Schwerpunkt setzen heute auf die Frage, wie integrieren wir? Wie leben wir mit homosexuellen Menschen? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Deswegen müssen ein paar Themen zurückstehen. Tut mir leid. Ich hatte in meinem Leben immer wieder Kontakte zu Schwulen. Irgendetwas an mir schien sie anzuziehen. Ich möchte ein bisschen von diesen Begebenheiten erzählen. Sonst läuft der Abend Gefahr, so in furztrockener Analyse hängen zu bleiben. Meine erste Begegnung hatte ich im Alter von 16 Jahren, also hatte ich schon anderthalb Jahrzehnte hinter mir. Es war Bundestagswahl, bin in Bonn aufgewachsen. Mein Vater hatte durch seine Bautätigkeiten als Architekt am Bundestag in Bonn beste Kontakte zu den Sicherheitsdiensten da. Und weil ich Gelegenheiten noch nie so gut verstreichen lassen konnte, das ist heute noch einer meiner Macken, kam ich irgendwie als 16-jähriger Junge auf die fixe Idee, es wäre doch eine coole Erfahrung, sich als junger Kerl im Gewimmel der Journalisten mitten im Bundestag aufzuhalten. Mein Vater hat mich dann am Wahlabend zur besten Zeit der ersten Hochrechnung dort eingeschleust und da stand ich jetzt, 16 Jahre jung, aufgeregt bis in die Zehenspitzen, mit einem Presseausweis, einer Jacke, meiner Kameraausrüstung vorm Bauch und habe so mehr wieder schlecht und recht selbstbewusst versucht, mich als professioneller Journalist auszugeben und habe einfach die Atmosphäre genossen. Der Chef einer renommierten Presseagentur entdeckte mich dann, sprach mich an und sofort waren wir in einem außergewöhnlich interessanten Gespräch vertieft. Es ging weniger um Politik, mehr so um philosophische Fragen, die mich zu der Zeit sehr beschäftigt haben. Und dieser hochinteressante Mann lud mich dann zum Dinner bei ihm zu Hause ein und ich war auf Wolke 7, einen so illustren Kontakt geknüpft zu haben an diesem Abend. Chef von einer Presseagentur. Und dann begann dieser feine, also das Dinner, dann später, ein paar Tage später, das war eine Ausgeburt von Stil und Eleganz. Und unsere Gespräche nahmen immer mehr einen Kurs in spannende Welten jenseits der üblichen Themen. Super. Und dann begann dieser feine Herr, mich zu umgarnen, mir Komplimente zu machen, mir körperlich auch nahe zu kommen. Und ich will ganz offen und ehrlich sein vor euch. Die Atmosphäre des Abends kann ich hier nur bruchstückhaft wiedergeben, aber ich empfand das zunächst alles mal als ausgesprochen angenehm. Geist, Intellekt, Sinne auf solch hohem Niveau vereint. Super. Dem konnte ich mich nicht entziehen, wollte ich auch gar nicht. Das war eine tiefe Begegnung zwischen zwei Männern. Erst als mein Gastgeber dann die zunächst respektvollen Berührungen versuchte, inniger werden zu lassen, habe ich dann begriffen, was hier abgeht. Und dann waren meine Grenzen erreicht. Ich bat ihm um Abstand und er respektierte das, war weiterhin der feine Kerl. Dann habe ich mich freundlich, aber sehr traurig verabschiedet, habe den Kontakt abgebrochen für immer. Aber es war eine Begegnung der besonderen Art. Warum erzähle ich das? Ich glaube, viele von uns, viele von euch haben ähnliche Erlebnisse in ihrem Leben. Irgendwann begegnen sie einem Menschen, der anziehend wirkt, irgendein Kontakt zur Welt in homosexuellem Empfinden. Und diese Erlebnisse bleiben entweder vollkommen ohne Folgen oder sie weisen den Weg hinein in die Suche nach der eigenen Identität. In die homosexuelle oder in die heterosexuelle. Manche entdecken dann Empfindungen in sich, die sie vorher noch gar nicht so richtig gekannt hatten, und sie beginnen Raum zu geben. Und dieser ganze Weg in die Homosexualität hat in der Regel eine lange Vorgeschichte. Wie gesagt, viele behaupten auch, es sei angeboren, aber es hat in der Regel eine Geschichte, bis man dahin kommt, zum Coming Out. Ich hatte dann in den weiteren Jahren immer wieder Begegnungen mit Schwulen, die mir klare Avancen machten. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, woran liegt das? Warum diese Regelmäßigkeit? Liegt irgendetwas in mir verborgen, das ich selber noch nicht entdeckt habe, das andere viel besser entdecken? Ganz offen, ich habe mir die Frage gestellt, bin ich schwul? Ich wollte immer kompromisslos an mein Leben herangehen, meinen Geist nicht aus von engem Raster verbohrten Denkens einsperren lassen und habe dann auch in dieser Frage offen und ehrlich die Karten auf den Tisch gelegt und mich der Analyse gestellt. Freunde waren für mich immer kostbar und ich hatte nie das Interesse, Freundschaft unter Männern nur auf das oberflächliche, scheinbar typisch männlich Grobe zu beschränken. Freunde durften an mich heran, das dürfen sie auch heute noch, nicht nur an meine Seele, sondern auch an meinen Körper. Einen Freund, den ich von Herzen lieb habe, den nehme ich auch von Herzen gerne in den Arm, den knuffig. Also körperliche Distanz war mir nie fremd, auch nicht unter Männern. Also war es für mich eine natürliche Fragestellung, ist das jetzt nur so, freundschaftlich, oder ist da vielleicht mehr hinter? Warum begegne ich ständig wieder Schwulen, die mir Avancen machen? Und die Frage konnte ich auch offen stellen, weil ich hatte großen Respekt vor allen meinen schwulen Freunden und nicht das geringste Problem mit Wertschätzung. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht, mein Innerstes so ein bisschen ausgeleuchtet, habe nach Antworten gesucht. Das Ergebnis war dann schließlich sehr eindeutig. Ich bin so heterosexuell, wie nur ein Mann heterosexuell sein kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Meine Empfindsamkeit für den Reiz schöner Frauen ist eines meiner größten Schwächen. An mir ist nichts Schwules, rein gar nichts. Das war meine Analyse. Also die Frage war beantwortet und das Thema war für mich dann persönlich auch erledigt. In meiner Verantwortung als Christ war es dabei aber alles andere als erledigt. Die Frage, was Gott zu homosexuellem Leben sagt, was war für mich dabei nicht das Thema. Die Bibel spricht da ja klare Worte, das haben wir vorhin besprochen. Aber was sagt Gott zu homosexuell empfindenden Menschen? Das ist eine ganz andere Frage, eine viel schwierigere und eine, die in der Bibel nicht explizit beantwortet wird. Ich möchte euch von zwei Freunden erzählen, die mir sehr kostbar sind. Und jetzt hoffe ich, dass ich in den nächsten paar Minuten meine Fassung behalte. Stuart und Jean. Ich war 21 Jahre alt, als die beiden mich als Gast bei sich zu Hause in einer Lebensphase aufgenommen haben, als es mir so richtig dreckig ging. Gott ganz fern schien und ich einsam war. Stuart und Jean waren Gastgeber, wie ich sie selten davor und danach erlebt habe. Sie waren bedingungslos, liebevoll und unglaublich großzügig. Sie sind jetzt seit 3 Jahrzehnten ein Paar und sie wissen, dass ich damit aus biblischer Sicht nicht einverstanden bin. 2 Männer. Aber ich kann nicht anders, als sie von Herzen lieb haben, so wie Jesus sie lieb hat und auch für sie gestorben ist. Hochinteressante, hochintelligente Menschen sind das, mit einer großen Leidenschaft für das Leben, begeisterungsfähig wie ich und abenteuerlustig. Aber was sie wirklich ausmacht, ist das Leben für andere. Das hat mich an denen unglaublich beeindruckt. Und das steht im Gegensatz zu einer Kritik, die häufig an Schwule gerichtet wird, nämlich, dass sie nur ich-zentriert leben, nur für ihre eigenen Bedürfnisse. Das kann ich nicht allgemein anwenden. Sie hatten immer ein offenes Haus und haben es auch heute noch. Ich hatte über Jahre hinweg mit kleinen Jobs während der Schulzeit in mühevoller Arbeit das Geld zusammengesammelt, um meine Pilotenlizenz zu finanzieren. Ich wollte Pilot werden, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und das musste sein. Die Flugstundenpreise in Deutschland konnte ich mir nicht leisten. Deshalb bin ich dann ab in die USA nach Prescott, eine kleine Stadt in der Wüste des Wilden Westens. Da habe ich mich für ein paar Dollar in einem schäbigen Wohnwagen eingemietet, der irgendwo zwischen großen Granitsteinen stand, weit außerhalb der Stadt, ziemlich versifft. Und dann hatte ich mir ein Fahrrad gemietet und bin dann immer zum Flugplatz gependelt, so 15 Kilometer. Das Geld musste ich für die Flugstunden zusammenhalten. Und dann saß ich dann abends da in diesem vergammelten Wohnwagen. Für eine saubere Unterkunft war nichts mehr übrig. Dummerweise war vorher in meinem Leben einiges ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten und meine Seele ging es überhaupt nicht gut. Zwar war ich mit dem Pilotentraining vollkommen ausgelastet, aber ich merkte, dass meine Seele in Gefahr war, Schaden zu nehmen, wenn ich das alles in der totalen Einsamkeit allein abmache. Dann bin ich also in die Offensive gegangen, bin da so in der Umgebung ein paar Kirchengemeinden abgeklappert, habe überall ans schwarze Brett einen kleinen Zettel gehängt. Deutscher Pilotenschüler sucht billiges Zimmer oder am besten für gar nichts. Und das dann folgte, das ist eine wunderschöne Geschichte für die amerikanische Fähigkeit, Gastfreundschaft ohne Bedingungen Fremden gegenüber zu leben. Ich will es kurz machen. Es dauerte keine 2 Tage und ich wurde von Stewardin Jean in ihr wunderschönes Haus aufgenommen. Ich bekam mein eigenes Zimmer mit herrlichem Blick auf die Berge von Arizona. Manchmal bekam ich vor dem Fenster Besuch von einer kleinen Herde Antilopen, die da wild herumgelaufen sind. Es war unglaublich romantisch und es war Balsam für meine Seele. Das Bett war gemacht und ich war von einem Tag auf den anderen Teil einer kleinen Familie. Das war ein fast klösterlicher Ort, ganz am Rand, direkt in der Wüste. Und eine Gastfreundschaft mit einer Herzlichkeit, die ich selbst erlebt habe. Ich bekam einen Schlüssel für das Haus. Die beiden waren beruflich sehr stark eingespannt, hatte freien Zugriff auf diesen riesigen amerikanischen Kühlschrank. Und wenn ich dann vom Flugtraining nach Hause gekommen bin und Stuart und Jean waren noch nicht da, dann waren aber auf jeden Fall Water und Crossy schon da. Das waren so 2 riesige, zottelige Bobtails mit einer Freude, die immer kurz vor dem Herzinfarkt war. Die haben mich dann begrüßt. Das war Wohltat für meine Seele. Später dann hatten Stuart und Jean Zeit für lange Gespräche, zum Teil bis tief in die Nacht, haben mir zugehört, waren einfach da. Und in der Phase waren das 2 Menschen, die mein Leben geordnet haben. Student Jean, Sie haben sich viele Jahre um eine alte Frau gekümmert, die ihre gesamte Familie verloren hat und nun einsam vor dem Nichts stand, sich keine Pflege leisten konnte. Sie haben sie dann aufgenommen, viele Jahre in ihrem Haus wohnen lassen, sie versorgt, als sie schwach wurde, sogar als sie dement wurde, bis zu ihrem Tod. Und als sie dann gestorben war, da hätten sie endlich mal wieder durchatmen können. Stattdessen haben sie einen 3-jährigen verwahrlosten Jungen aufgenommen, Isaac, der bei seiner drogensüchtigen Mutter hoffnungslos verwahrlost im eigenen Kot aufgefunden wurde. Isaacs Vater ist nicht bekannt. Der Junge war zu seiner Geburt schon Schwerstalkoholiker. Ein hyperaktives Kind, ich habe es erlebt. Und es ist ein Traum zu sehen, wie dieser Junge das Leben neu entdeckt. Stuart und Jean sind seine beiden Papas. Das sind jetzt so ein paar Beispiele über die beiden. Warum erzähle ich das alles so ausführlich? Stuart und Jean sind für mich nicht nur Freunde. Die beiden sind Vorbilder. Es sind eine der herzlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Stuart und Jean sind schwul. Und mir bricht es fast das Herz bei dem Gedanken, dass Gott nicht einverstanden ist mit ihrem Lebensstil. Kann es wirklich sein, dass Gott Stuart und Jean verworfen hat? Der Gedanke macht mich wahnsinnig. Stuart und Jean sind für mich die mahnende Markierung in meinem Leben, wenn es auf den ersten Blick notwendig erscheint, das Urteil über einen Menschen zu fällen. Überlassen wir das Urteil besser dem Richter selber, Gott selbst. Wir sind nicht dazu bestimmt. Sehr wohl sind wir aber dazu bestimmt zu lieben. Wir sind dazu bestimmt anzunehmen. Wir dürfen die Wahrheit nicht leugnen. Wir sollen offen von Gottes Ordnung sprechen, aber wir sind dazu bestimmt, unser Herz den Menschen zu öffnen, die Gott fern sind. Das ist unsere Aufgabe Nummer 1. Und Stuart und Jean sind Gott noch nicht mal fern. Als Gemeinde sind wir dazu bestimmt, die Tore sperrangelweit aufzumachen für Menschen, die Gott suchen, egal wie sie leben, was sie denken, was sie tun. Hier ist ein Ort, an dem sie Heimat finden können, auch homosexuell empfindende Menschen. Wenn es dann darum geht, das Leben zu ordnen, ist es unser Job, ihnen dabei zu helfen. Es ist nicht unser Job, sie zu verurteilen. Wie gehen wir um mit sogenannten Randgruppen? Verurteilen wir sie? Packen wir sie in eine Schublade? Begegnen wir zuerst mit Forderungen? Oder machen wir ihnen ein Angebot wie allen anderen auch? Vor ein paar Wochen hatte ich die Gelegenheit, mir ein wenig Zeit zu nehmen für einen bedrückend nachdenklichen Gang durch das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Offiziell heißt es ja das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Schade, finde ich eigentlich. Denn unsere Nazi-Vorfahren haben noch weit mehr gemordet als die ohnehin schon erschütternde Zahl Juden. Ich habe beim Gang so durch die Betonstelen auch an die Menschen gedacht, die mir sehr nahe gewesen wären in der Zeit. Ein entsetzlicher Gedanke. Leute wie ihr hier. Stellt euch vor, wir finden uns im Jahre 1942. Es wäre extrem schlecht um uns bestellt. Als Freikirchler wären wir von den Nazis verhasst und verfolgt. Jetzt stellt euch vor, in diesen Minuten kämen 12 SS-Leute hier rein, würden uns das Maul verbieten, würden uns als intrigante Gefahr für das Großdeutsche Reich abführen und vor der Paulusgemeinde stehen Pritschenwagen bereit, in die wir dann einsteigen müssten. Es ist fast 0 Grad draußen und lässt uns keine Zeit, noch Jacken anzuziehen. Dann fahren wir zum Bahnhof Neustadt. Abendlicher Nebel steht über den Gleisen und da stehen sie, die kalten Viehwaggons, und warten auf uns. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Wir kommen in Bergen-Belsen an. Wen würden wir im KZ vorfinden? Juden, Behinderte, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, evangelikale Christen. Unsere Leute. Fällt euch was auf? Wir gehören dazu. Wir, du und ich, würden die nächsten Wochen unsere Schlaflager mit Juden, Geisteskranken und Schwulen teilen. Ich möchte jetzt kein verzerrtes Bild zeichnen vom Volk in den KZ-Baracken. Ich möchte nur sensibilisieren für das, was uns verbindet. Wir sind Außenseiter unserer Gesellschaft. Jetzt möchte ich ebenso wenig ein Zerrbild basteln von einer Schicksalsgemeinschaft, die ihre Identität nur über ihre Außenseiterschaft definiert. Das wäre ja furchtbar. Ich möchte nur deutlich machen, wir sind Verfolgte. Zugegebenermaßen heute in unserer westdeutschen Gesellschaft nicht besonders doll Verfolgte, aber wir sind in den Augen der Öffentlichkeit derselbe Abschaum wie Geisteskranke und Verrückte. Und wir sind in der Öffentlichkeit weniger akzeptiert als Schwule. Das beste aktuelle Beispiel dafür sind die Vorgänge rund um das Christival, das in wenigen Wochen in Bremen stattfinden wird. Wir Christen, sind wegen des Workshops über homosexuelles Leben und mögliche Wege aus der Homosexualität unter massiven politischen Beschuss geraten. Grüne Politiker haben uns aufs Schärfste diffamiert. Inzwischen hat das Thema sogar so weite Kreise gezogen, dass die grüne Fraktion des Bundestages eine Anfrage an den Bundestag selber formuliert hat, in der ein ausdrückliches politisches Statement gegen jede Art von Infragestellung homosexuellen Lebensstils gefordert wird. Interessanterweise begehen die Grünen unter der Leitung von Frau Künast dabei genau den schweren Fehler, den sie uns vorwerfen. Nämlich, diese Partei fällt schwerste Urteile über andere Menschen und ihr Lebenskonzept. Sie stigmatisieren Menschen, die sich grundlegend verändern wollen. Und den Anteil gibt es unter Homosexuellen. Und uns sind sie natürlich auch nicht positiv gesonnen. Leute, das ist nicht nur Meinungsintoleranz in ihrer schwersten Ausprägung. Das hier ist moderner Faschismus. Das Paradoxon in den Aussagen der Christival-Kritiker sprengt jeden Rahmen sachlich-intellektuellen Auseinandersetzungen. Und interessanterweise kenne ich unter Christen inzwischen sehr viel mehr Freigeister als in diesem politischen Flügel. Schade und ein bisschen verblüffend zugleich. Der Workshop ist nun abgesagt worden, um das Ohr der Öffentlichkeit für die Gesamtveranstaltung nicht zu verlieren. Das finde ich sehr schade, aber ich verstehe auch die Beweggründe. Aber begreifen wir, was hier abgeht? Homosexuell empfindende Menschen sind längst nicht mehr eine Randgruppe. Die Randgruppe sind wir, jedenfalls im Kontext dieser Diskussion, die gerade stattfindet. Und jetzt überlegt mal, ist es überzeugend, wenn ausgerechnet wir auch noch anfangen, andere zu diffamieren? So wie unsere Kritiker es tun, ist es überzeugend, wenn wir uns erheben als moralisch einwandfreie Ex-Sünder und herabschauen auf die, die die Bibel verurteilt? Ist es überzeugend, wenn wir uns ausgrenzen und abschotten gegen Menschen, die Gott genauso liebt, wie er uns liebt? Ist es überzeugend, wenn wir in Fragen der Homosexualität angeekelt unsere Augen verdrehen und mit Wucht und Leidenschaft das Schwert des Glaubens um uns schleudern? Was hätte Jesus getan? Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Workshop stattfindet, damit die Öffentlichkeit überhaupt mal wahrnimmt, was da stattfindet, damit sie erlebt hätte, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Liebe die Aktivisten zwar unbequeme Aussagen machen, aber auch und vor allem Anliegen oder Alternativen anbieten für Menschen, die in ihrer homosexuellen Identität sich nicht wohlfühlen. Aber vermutlich hätte die Öffentlichkeit das gar nicht so richtig wahrgenommen und nicht richtig hingehört. Und so wird auch fortan dann der Diskurs um Homosexualität mit ausdrücklichem politischen Willen verboten, alternative ethische Sichten ignoriert und verurteilt und Menschen in ihren Lebenslagen eingekerkert. Wir haben heute breitere Autobahnen, aber engere Ansichten. Jeder soll um jeden Preis so bleiben, wie er ist, sorgsam verpackt in Schubladen. Ist das Chancengleichheit? Darüber kann ich nur noch bitter lachen. Ich finde es spannend, dass das jetzt gerade so in dieser Zeit stattfindet, weil es uns vor Augen führt, was für gute Ausgangsvoraussetzungen wir eigentlich haben als Christen. Dem einen Akzent entgegenzusetzen, mit Liebe und mit Fürsorge, den Menschen einen Raum zu schaffen, homosexuelle Empfindenden, und nicht auszugrenzen, wie die Menschen es jetzt mit uns tun. Wüstenstrom, die Organisation, die ich schon erwähnte, bietet Hilfe, aber erlebt im Moment eine beispiellose Hetzjagd. Und das mit lächerlich schlichten Argumenten. Der Bundesverband der lesbisch-schwulen und transidenten Antigewaltinitiativen Deutschland, Broken Rainbow, kritisiert den Verein Wüstenstrom sogar für seine sogenannte Zwangsheterosexualisierung. Puh, ich habe den Begriff hingekriegt. Zwangsheterosexualisierung geht komplett an dem ganzen Programm vorbei, ist eine öffentliche Lüge, die hier statuiert wird und macht uns das Leben natürlich sehr schwer. Sie fällen ein Urteil über die, die kein Urteil fällen, und leugnen mit öffentlich ausgesprochenen Lügen das wahre Anliegen Wüstenstroms, eben kein Urteil über sie zu fällen, sondern ihnen ein Zuhause zu bieten und eine Alternative, wenn sie wollen, mehr nicht. Sogar die Zeit, ein Blatt, das ich eigentlich sehr schätze, hat sich hinreißen lassen, christliche Ethik mit dünnen Betrachtungen und mittelalterlichen Methoden auf den Scheiterhaufen zu tragen. Ein Leserkommentar knüpft daran an wie folgt. Da fasst das mal so zusammen, was vorher in dem Artikel drin stand. Homosexualität ist genauso wenig wie beispielsweise Linkshändigkeit oder Dummheit therapierbar. Homosexualität ist keine Krankheit, sondern eine natürliche Spielart der sexuellen und sozialen Möglichkeiten auf dieser Welt. Sowohl beim Menschen als auch im Tierreich. Weitergehende Ausführungen hinsichtlich der seriösen wissenschaftlichen Bestätigung dieser Aussagen spare ich mir an dieser Stelle, da der Interessierte sie ohne Probleme im Internet nachrecherchieren kann. Wer sucht, der findet, es lebe die Vernunft und der liebevolle Umgang der Menschen miteinander. Ich denke, der Kommentar spricht für sich. Ich sage nur dazu, viel Spaß bei der Wahrheitssuche im Internet. Und jetzt der krönende Abschluss der Vorgänge um das Christabel kam gestern in die Post. Brandaktuell, was wir hier haben. Die Bundesregierung hat auf die Forderung der Grünen-Fraktion hin eine Erklärung abgegeben, in der sie sich ausdrücklich gegen Therapieangebote für anders änderungswillige Homosexuelle ausspricht. Damit sind jetzt noch einmal mehr die Rechte des Einzelnen beschnitten worden. Und ich empfinde das eine schwere Einmischung der deutschen Regierung in das Recht des Einzelnen. Im Moment ist das noch in einer Diskursphase. Es hat heute eine Fragestunde gegeben im Bundestag, und in dieser Fragestunde sind die Positionen noch nicht ganz klar eindeutig definiert, aber die CDU hat sich schon geäußert, dass sie diese Aktivitäten, wie Wüstenstrom sie anbietet, sehr kritisch sieht, und man denkt darüber nach, das komplett zu verbieten. Und es geht noch einen Schritt weiter. Die Politiker um Volker Beck, das ist der parlamentarische Geschäftsführer Bündnis 90 Die Grünen, haben jetzt sogar die Rücknahme des Christabel-Seminars Sexueller Missbrauch an Jungen gefordert, weil es für den Wüstenstrom angeboten wird. Wenn die Forderung in der Bundesregierung auch noch Gehör findet, dann stehen wir am Tor zu einem kulturellen Niedergang. Aber es muss nicht so weit kommen, wenn wir unsere Klappe aufmachen, wenn wir uns klar hinstellen und sagen, wie wir Bibel verstehen, und laut werden. Lasst uns da zusammenhalten. Genug über die Politiker dieses Landes. Ich schätze viele von ihnen und es soll hier kein falsches Bild entstehen. An dieser Debatte sind Liebe, Offenheit und objektive Sachfragen zumindest bei sehr vielen und zumindest in dieser Fraktion scheinbar ausdrücklich unerwünscht. Um das alles ein bisschen besser ertragen zu können, eine heitere Sicht der Dinge. Ingo hat mir gestern was Tolles geschickt. Ein älterer Mann möchte auswandern. Bei den Formalitäten auf der Behörde wird er gefragt, warum? Dann sagt der Antragsteller, wegen der Homosexualität. Dann sagt der Beamte, wieso das? Dann sagt der Antragsteller, nun ja, unter Hitler stand auf Homosexualität noch die Todesstrafe. Danach Zuchthaus, später Gefängnis, irgendwann wurde es straffrei und jetzt können die sogar heiraten. Ich möchte auswandern, bevor es Pflicht wird. Hoffen wir es nicht. Das ganze Thema Homosexualität in eine abendliche Stunde zu quetschen, ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Es ist ein Ding der Unmöglichkeiten. Es tut mir richtig weh, jetzt ganz viel wegnehmen zu müssen. Ich habe zu Hause noch einen Stapel an Notizen, Überlegungen, Gedanken, Berichten, die ich so aufgeschrieben habe im Laufe der Jahre, so aus persönlichen Erfahrungen. Ich würde unglaublich gerne noch ganz viel von dem mit euch teilen. So ein paar Themen, die eigentlich hier noch reingehören, wären so folgende. Ich hätte sehr gerne die Frage nach der Genese oder Gesellschaft gestellt. Das heißt, die grundsätzliche Frage ist, Homosexualität angeboren oder ist sie erlernt? Ich würde eigentlich dringend gerne noch die Befreiungsideologie der sexuellen Revolution kritisch unter die Lupe nehmen. Das muss man eigentlich auch verstehen, um die ganzen gesellschaftlichen Vorgänge hier zu begreifen, die uns bestimmen. Ich müsste dringend über die Spannung zwischen göttlicher Liebe und göttlichem Gericht reden und die Logik hinter dieser biblischen Spannung erklären. Würde auch mein Herz für schlagen. Sehr gerne hätte ich auch noch mit einigen gängigen Vorurteilen gegenüber Homosexuellen aufgeräumt, damit wir noch besser die Liebe lernen. Ganz spannend auch, wir hätten die grundsätzliche Frage erörtern müssen, ob Homosexualität tatsächlich irreversibel ist oder nicht. Das ist ja die große Debatte heute. Und da gibt es diese atemberaubende Aussage in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Darüber könnte man auch mal einen Abend machen. Spannende Geschichte. Wichtig wäre mir auch eine Analyse gewesen zur Auswirkung der homosexuellen Ehe auf unsere Gesellschaft und Kultur. Ein Thema, wenn euch das interessiert, da habe ich ein bisschen Verteilmaterial mitgebracht, das hatte ich noch auf Lager. Und schließlich hätte ich, das ist mir eigentlich noch das Allerwichtigste, liebend gern noch von Menschen erzählt, die sich auf den Weg gemacht haben, ihr homosexuelles Empfinden von Gott in Frage zu stellen zu lassen und schließlich eine neue Identität vor Gott gefunden haben. Die gibt es und davon nicht zu wenige. Das wäre richtig spannend. Ich habe noch einen ganzen Packen Themen, heute kein Platz dafür. Ihr wollt auch Feierabend machen. Ich hoffe, heute Abend ist ein bisschen klar geworden, dass wir die Wahrheit lieben, aber vor allem die Liebe in Wahrheit leben wollen. Wir haben etwas zu bieten. Und wir sollten uns standhaft weigern, das unter der Decke zu halten. Jetzt bei der Debatte umso mehr. Wir reden zu viel, verachten zu viel und lieben zu wenig. Wir haben unseren Besitz vermehrt, aber unsere Werte reduziert. Wir sind auf den Mond geflogen, aber schaffen es nicht mehr, die paar Schritte zum neuen Nachbarn auf der anderen Straßenseite zu gehen. In der Paulusgemeinde wollen wir nicht aufhören, unsere Klappe aufzumachen und unsere Türen für Menschen, die aufrichtig nach Gottes Ordnung suchen. Jesus sagt, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist unsere Leidenschaft. Frei von Vorurteilen, mit Leidenschaft und Liebe für jeden, der wirklich jeden Menschen, der es mit der Suche ernst meint. Jesus hat wie kaum ein anderer Mensch Wahrheit und Liebe in einer unzertrennlichen Wahrheit gelebt. Und er war nicht nur Mensch, vor allem ist er Sohn Gottes. Wahrheit und Liebe, das ist eine Einheit. Und das sollten wir leben. Was wirst du tun, wenn du demnächst einem homosexuell empfindenden Menschen in diesen Räumen begegnest? Danke.